macht das schön? Besser anders leben. Der Podcast mit Stolli.
Hey, ich bin Stolli. Heute habe ich mich mit Sonja Humpol vom ambulanten Kinderhospizdienst Osnabrück verabredet. Hallo Frau Humpol.
Hallo Frau Stoll.
Ich freue mich, dass ich hier bin. Es gibt einen ganz besonderen Grund. Und zwar möchte ich ganz gerne mit Ihnen über eine ganz, ganz tolle Spende sprechen. Es sind mehr als 70.000 Euro zusammengekommen durch Aktionen von Angler helfen Kindern. Erinnern Sie sich noch, an was Sie gedacht haben, was Ihnen durch den Kopf ging, als Sie diese Summe gesehen haben?
Ja, da erinnere ich mich sehr genau dran. Es war nämlich nichts im Kopf. Es war eher so, dass ich einfach Gänsehaut gekriegt habe. Und die Angler haben das aber auch extra geheimnisvoll gemacht, uns vorher nicht erzählt, wie hoch die Summe ist, damit sie diesen Wow-Effekt erzielen können.
70.000 Euro, das ist eine ganze Menge. Haben Sie sofort überlegt, wow, wir brauchen das, das, das und das könnte ich davon organisieren und das organisieren? Oder vielleicht mögen Sie kurz erklären, was man mit Spendengeldern hier halt macht und wofür man sie auch braucht bei Ihnen?
Also es ist nicht so, dass wir direkt gedacht haben, das ist jetzt dafür, 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 sondern es ist so, dass uns in diesen Corona-Zeiten natürlich auch ganz viele Spenden weggefallen sind. Also es sind viele Veranstaltungen ausgefallen, die sonst zu unseren Gunsten gemacht werden. Es sind Firmen einfach selber in finanzielle Not geraten und spenden nicht. Es sind Privatleute in finanzieller Unsicherheit. Das heißt, fürs Hospiz ist eine ganze Menge weggebrochen. Dann so eine Summe überwiesen zu kriegen, ist einfach erstmal existenzsichernd für den Dienst. Also wir haben das nochmal für die Zahlen von 2020 nachgeguckt. Da haben wir uns zu 50% aus Spenden auch finanziert. Also es gibt ein System, nach dem wir Fördergelder von der Krankenkasse für unsere Arbeit kriegen. Und das ist manchmal mehr deckend und manchmal weniger. Und 2020 waren es halt circa 50%. Und das heißt, wir sind sehr darauf angewiesen, um überhaupt unsere tagtägliche Arbeit machen zu können, dass wir auch Spenden bekommen. Und wenn es dann so wegbricht, wird man irgendwann nervös. Und das war echt so ein Stück Sicherheit. Also daher auch dieses Gänsehautgefühl. Also da haben sich Menschen so engagiert und so viel möglich gemacht, damit wir weiter unsere Arbeit machen können.
Also diese Spende geht wahrscheinlich dann auch in die Ausbildung und Fortbildung der Ehrenamtlichen. Gibt es auch andere Beispiele, wo Sie sagen, das ist total klasse, das können wir ganz konkret für die eine oder andere Familie auch nutzen, dass wir da einfach ein paar Euro über haben und sagen, komm her, zack, holen wir aus der Kasse und kaufen euch. Ich weiß nicht, ich spinne, aber und Sie lachen, ich hoffe, da gibt es was.
Zack, holen wir aus der Kasse ist natürlich nicht so, aber es gibt so Dinge, also wenn man mit so einer schweren Diagnose kämpft, kämpft man nicht nur damit, das ist ja ein emotionales Paket, erstmal zu gucken, was heißt das für uns. Man kämpft auch mit allen möglichen Fronten, mit der Krankenkasse, mit irgendwelchen Zuschüssen und es gibt Situationen, wo einfach Dinge total hilfreich wären für die Familie, die Lebensqualität extrem verbessern würden, aber dann ist es kein Hilfsmittel. Oder es hat aus sonstigen Gründen, es ist teuer und kann nicht angeschafft werden. Und
Beispiele?
Genau. Ah, da komme ich jetzt zu. Also wir haben immer wieder in Familien das Beispiel Nestschaukel. Wenn man dann ein großes Kind hat, das auch im Wohnzimmer vielleicht am Familienleben teilnehmen möchte, aber nicht mit dem Pflegebett, dann ist so eine Nestschaukel super, wenn man die im Wohnzimmer aufhängt. Das kriegen sie aber nicht als Hilfsmittel irgendwo her. Wenn wir das feststellen im Gespräch, können wir sagen, Mensch, sowas können wir direkt aus unseren Spenden finanzieren. Da müsst ihr gar nicht lange Anträge stellen bei der Krankenkasse. Wir haben eine Familie, da ist das Kind so gewachsen, die haben es früher immer im Fahrradanhänger mitgenommen, wenn sie eine Fahrradtour gemacht haben und jetzt plötzlich war das Kind zu groß für den Kinderfahrradanhänger. Und es war ein großes Problem, das über die Krankenkasse zu finanzieren, aber es war nur ein kleines Problem, das über uns zu finanzieren. Und dann haben wir Fotos gekriegt aus dem Urlaub, wie das Kind endglücklich in diesem Anhänger sitzt und dann freuen wir uns mit und denken, ja, und das haben wir gemacht. Also, und das haben dann eben auch Menschen wie die Angler gemacht, dass sie das so möglich machen, dass man da auch unbürokratisch Lebensqualität erhöhen kann.
Wie viele Ehrenamtliche haben Sie zurzeit?
Also für den ambulanten Kinderhospizdienst haben wir so um 60 Ehrenamtliche gerade und wir begleiten aktuell knapp 30 Familien.
Ist immer eine Person, also eine Ehrenamtliche oder ein Ehrenamtlicher für eine Familie zuständig?
Ja, das ist ein ganz buntes System. Also es geht rechnerisch nicht so auf, dass man jetzt sagt, 30 Familien, 60 Ehrenamtlichen, so kann man es ja nicht verteilen, weil es auf ganz viele Dinge ankommt. Unsere Ehrenamtlichen sagen uns, ich kann immer in der Woche nachmittags einen Nachmittag die Woche anbieten oder die sagen, ich bin Vollzeit berufstätig, ich kann einen Samstag oder einen Sonntag anbieten. Also es ist total unterschiedlich, was die einzelnen Ehrenamtlichen zur Verfügung haben an Zeitfenstern. Und es ist ja total unterschiedlich, was die Familien sich wünschen. Und das muss man miteinander vermitteln.
Kurz zusammengefasst, das heißt, ab wann komme ich zu Ihnen und was können Sie mir dann anbieten oder was machen Sie denn dann?
Der große Unterschied zwischen Erwachsenenhospizarbeit und Kinderhospizarbeit ist, bei uns ist der Start im Grunde mit einer schwerwiegenden Diagnose. Also wenn Sie für Ihr Kind eine Diagnose kriegen, die entweder lebensverkürzend oder lebensbedrohlich erscheint, dann könnte unser Dienst in die Familie kommen und Unterstützung anbieten.
Also heißt zum Beispiel was? Was heißt Unterstützung?
Es ist auf jeden Fall eine soziale Unterstützung. Wir haben keine medizinische Abteilung bei uns. Ein Ehrenamt kommt einmal die Woche oder öfter und macht, schönes Beispiel, bringt Geschwister zum Schwimmkurs. Also es ist so eine ganz typische Erleichterung für Familien, wenn man ein schwer erkranktes Kind zu Hause hat, dann ist sowas wie ein Schwimmkurs für das Geschwisterkind echt ein Problem. Also alle wissen, es muss sein, aber irgendwie, wie machen wir denn das? Wie kriegen wir das Kind dahin und wieder zurück? Und das ist ein super Job, den unsere Ehrenamtler machen, aber es geht auch darum, einfach Zeit miteinander zu verbringen, draußen zu spielen mit dem Geschwisterkind oder am Bett des erkrankten Kindes zu sitzen und dann ist die Verantwortung mal von den Schultern der Eltern für den Moment und die haben Zeit, was anderes zu tun und zu denken. Eine Situation in einer Familie, wenn die Ehrenamtliche kommt, dann sagt die immer, das Schönste ist, wenn ich durch den Flur gehe und sehe, wie die Mutter auf dem Sofa schläft. Weil das ist der Moment, wo ich weiß, die kann jetzt ganz loslassen und ich bin da und in dem Moment ist sie nicht zuständig.
Das heißt, das wird eigentlich so von Familie besprochen. Also was braucht die Familie? Braucht sie gerade Hilfe für vielleicht für sich als Entlastung, also für Mama und für Papa oder aber für ein Geschwisterkind oder für das kranke Kind?
Genau. Wenn die Diagnose noch ganz frisch ist, geht es auch um ganz viele Dinge. So, was hat die Familie schon vom sozialen System an Unterstützung bekommen? Was fehlt da eigentlich noch? Weil wir uns ja auch ganz gut auskennen im Netzwerk. Was kann man der Familie noch anbieten? Was kann man da helfen? Aber dann im Verlauf ist es letztlich so die konkrete Begleitung, sich an die Seite der Familien zu stellen und zu sagen, wir sind hier und verschaffen euch Zeit und Luft und unterstützen euch.
Sie fangen an und sagen, solange wie ihr uns mögt oder wollt oder wünscht, oder?
Genau. Der ambulante Kinderhospizdienst Osnabrück ist 2009 gegründet worden und wir hatten eine Familie, die jetzt die ganzen Jahre mit uns in Begleitung war. Es hat das Ende, wenn das Kind stirbt. Dann gehen wir in eine Trauerbegleitung, wenn die Familie das will. Und dann guckt man irgendwann, wie können wir uns voneinander lösen? Was ist die Situation, die jetzt angesagt ist? Aber grundsätzlich kann es auch sein, dass wir über Jahre einfach die Familie begleiten.
Ja. Was muss ich denn dann als Ehrenamtlicher mitbringen? Vor allem mich interessiert jetzt auch mal, wie alt sind Ihre Ehrenamtlichen? Weil das ist so emotional. Jetzt 1000 Fragen, versuchen Sie die mal zu beantworten, bitte.
Ich versuch's ja. Also vielleicht was ganz Einfaches, das Alter ist sehr bunt. Also wir haben sehr junge Ehrenamtliche und auch Menschen im Rentenalter, die
was
sagen...
Was heißt sehr jung?
Sehr jung, Anfang 20. Wow, also wirklich okay, junge, ja. Erwachsene, ja. Menschen. Also 18 ist tatsächlich schon ein Alter, das man erreicht haben sollte, um teilnehmen zu können. Aber es kommen Menschen wirklich aller Arten auf uns zu und sagen, ich würde gerne helfen, was muss ich dafür machen? Und damit das, so wie Sie gesagt haben, ist ja kein einfacher Job und man kann nicht einfach so loslaufen und denken, ich will jetzt was Gutes für die Familien tun, machen wir einen ganz soliden Ausbildungskurs mit den Ehrenamtlichen, der über ungefähr ein halbes Jahr geht, wo wir all diese Fähigkeiten, die man braucht und die Situationen, denen man begegnen kann, mit den Ehrenamtlichen durchspielen und gucken, wie reagiere ich wann, was kann ich tun, wenn. Und dann schicken wir die Ehrenamtlichen nur gut ausgebildet in die Familien und sind auch letztlich immer ein Team. Und die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen, die ehrenamtlichen Mitarbeiter und die Familie. Das betrachten wir so als Team, die alle zusammen eigentlich das gleiche Ziel haben, nämlich der Familie Lebensqualität zu verbessern.
Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, hier zu arbeiten, sich hier zu engagieren? Oft ist das ja einfach so, weil man selber von Leid irgendwie erfahren hat, wenn ich das einfach mal so indiskret fragen darf. Aber wie sind Sie drauf gekommen?
Ja, tatsächlich durch eine eigene Geschichte. Also mein Vater ist im Hospiz verstorben, aber nicht hier, in einem anderen Ort. Und da habe ich zum ersten Mal Hospizarbeit erfahren am eigenen Leib, was das bedeutet. Ja, habe dann irgendwann gedacht, was ist denn hier in Osnabrück eigentlich los? Und habe mich als Ehrenamtliche für den Erwachsenenbereich hier beworben. Habe den Grundkurs durchlaufen, wie das hier so ist, und habe begleitet, habe unten im stationären Hospiz begleitet. Und dann ist irgendwann die Stelle im ambulanten Kinderhospizdienst frei gewesen und ich habe mich beworben und habe mich getraut und dann bin ich eingestellt worden.
Obwohl, das ist noch eine andere Hausnummer, oder? Weil Erwachsenen, ich sag mal so, auch wenn es der Papa war, also ne, das ist aber ein erwachsener Mensch. Und bei Kindern, wo man immer denkt, die haben das ganze Leben vor sich. Wie war so der Schritt? Erinnern Sie sich noch? Also Ihre ersten Anfänge? Gab es da einen Unterschied für Sie? Oder haben Sie gesagt, nee, irgendwie durch die Ausbildung, durch die Fortbildung, was auch immer man alles so mitmacht, habe ich für mich einen Weg gefunden?
Also ich habe mich das tatsächlich gefragt, kann ich das und will ich das, und habe mich dann informiert und habe dann festgestellt, dass eben Kinderhospizarbeit diesen langen Weg begleitet, lang oder kurz, wie auch immer, aber dass wir Wegbegleiter sind, und das finde ich total gut. Das ist eine ganz andere Stelle im Leben, als wenn man bei der Erwachsenenhospizarbeit so nah am Sterben arbeitet. Also es kann bei uns sein, muss aber nicht. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man akzeptiert, dass sowas passiert. Also das hinzunehmen, dass Kinder so krank werden und dass das so ist und wir das nicht ändern können. Aber das, was wir ändern können, ist halt, dass wir die Familie nicht alleine lassen. Und da wird ein Schuh draus. Also so, ich muss ertragen können, da hinzugucken. Und das ist manchmal ganz, ganz schwer. Aber das, was wir tun und was wir anbieten, ist ja eine Unterstützung, die die Familien trägt, im besten Fall. Und dann ist es ein sehr guter Teil, den ich beitragen kann.
Was stellen Sie fest, wenn eine Familie diese schreckliche Diagnose bekommt? Wie lange dauert es, bis man sagt, ich möchte gerne von Ihnen Hilfe haben?
Also erstmal können wir uns alle vorstellen, erstmal sind alle nur geschockt. Man hat eine andere Idee, wie das Leben mit dem Kind sein würde, und dann kommt so eine Diagnose und man hat Angst, ist geschockt, es ist absoluter Notfall. Da sind viele Eltern gar nicht in der Lage, Kontakt zu uns aufzunehmen, und wollen das auch nicht, weil auch die Hürde, dass wir das Hospiz im Namen tragen, erstmal da ist. Und Eltern denken, ich will ja alle Hoffnung auf den guten Verlauf legen und nicht daran denken, dass das Kind auch sterben könnte. Und sie wissen oft den Unterschied nicht zwischen Erwachsenenhospizarbeit und Kinderhospizarbeit. Das heißt, dass wir in dem Moment, wo die schwere Diagnose in ihr Leben kommt, könnten auch wir in ihr Leben kommen und diesen Weg begleiten. Und es kann auch hinterher gut ausgehen, wenn ein Kind eine Krebsdiagnose bekommen hat und das therapierbar ist, könnten wir trotzdem den schweren Weg zusammengehen, die vielen Ängste und alles, was dazugehört. Und dann würden wir wieder rausgehen aus der Familie. Aber die Hürde ist, wann melden Eltern sich bei uns? Wann erfahren sie von uns? Sie erfahren oft in den Kliniken von uns. Sie erfahren über Mundpropaganda manchmal von uns, von anderen Eltern, die vielleicht eine ähnliche Erkrankung haben. Aber der Schritt, bei uns anzurufen, ist einfach unglaublich groß. Also Eltern denken, ich habe aufgegeben, wenn ich beim Hospizdienst anrufe. Und das ist immer so die erste Hürde, die wir nehmen müssen. Dass wir sagen, ja, das ist aber doch super, weil wir können euch einfach begleiten und ihr geht den Weg nicht alleine, egal wo er hingeht. Und das ist oft so das Erste. Und das ist auch verständlich, dass die Familien das oft nicht schaffen in dem Moment der Diagnose. Aber also eine Mutter hat mal zu meiner Kollegin gesagt, wenn man schon sein Kind verlieren muss, dann ist es gut, wenn man das nicht alleine durchlebt, sondern mit euch an unserer Seite. Und das war so ein Lob, ja, das trägt.
Und hilfreich könnte vielleicht auch das Umfeld sein, oder? Wenn Nachbarn und Freunde offen und ja, nach Möglichkeit ohne Angst auf die Familie zugehen.
Genau, also vielleicht muss man auch weg von dieser Idee, immer auf das Kranke zu schauen. Das bedeutet für die Familien auch oft, dass sie ausgegrenzt werden. Also, dass niemand hingucken mag und sie für so sehr besonders hält. Aber sie sind eben auch ganz normale Familien und freuen sich, wenn wir sie ansprechen oder wenn da jemand ist, der sich nicht fürchtet, wenn dem Kind ein Schlauch aus der Nase guckt oder so.
Dann ist es ja nochmal schön, wenn es dann, sag ich mal, diese Angler gibt, die dann Geld sammeln für den ambulanten Kinderhospizdienst. Das ist dann klasse. Die schauen halt nicht weg, sondern starten Aktionen, oder?
Ja, und besonders die Art und Weise, wie sie die Aktionen starten, dass sie nämlich ganz viele Menschen ansprechen, dass sie ganz viele Angler ansprechen. Das sind alles Menschen, die sich vorher vielleicht nicht damit beschäftigt haben und die davon berührt sind und die darauf reagieren und darüber nachdenken. Also da ist ein riesen Schneeballeffekt eigentlich, dass Menschen sich damit beschäftigen und was tun wollen. Und wir, und ich glaube, da kann ich auch für die Familien sprechen, würden uns freuen, wenn es sich nicht nur im Geld niederschlägt, sondern auch in diesem, die Menschen sehen. Also so schwer die Situation der Familien auch manchmal ist, ist es ja total cool, wenn man Hilfe sein kann, Unterstützung sein kann. Und die Momente, die mich besonders tragen, sind die, wo wir alle sehr menschlich miteinander umgehen, also wo Menschlichkeit siegt. Wenn plötzlich das, was wir tun konnten für die Familie, das Richtige war und zum richtigen Zeitpunkt, dann ist es für uns Glück, für die Familie Glück, und dann ist es einfach rund.
Und ich glaube, damit ist unsere Geschichte auch rund. Ich sage Dankeschön. Danke, dass wir uns treffen konnten.
Ja, gern geschehen. Danke Ihnen.